SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmitt.
Ich grüße Sie, einen schönen dritten Advent. Unser Buch heute heißt Wer wird Milliardär? Vom globalen Abkassieren. Erschienen bei Campus, 320 Seiten für 28 Euro, geschrieben von Heike Buchter. Sie ist unter anderem Auslandskorrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit mit ihrem Arbeitsplatz in New York, damit auch ganz nah an der Wall Street. Sie berichtet seit vielen Jahren über das Finanzwesen dort, aber natürlich auch weltweit und verknüpft auch für ihr neues Buch genau das. Finanzen, Vermögen und was eigentlich die Reichsten der Reichen damit treiben. Was sie auszeichnet, wie sie Milliardenvermögen mehren und immer reicher werden. Wie kann das sein? Wie geht das? Und was für Folgen hat das für uns alle? Denn mit dem Geld kommt auch immer mehr Macht und Einfluss weltweit und auch bei uns in Deutschland ist das der Fall. Und ja, auch wir finanzieren die, die in mindestens 9 Stellen hinter der 1 rechnen. Wir kaufen bei ihnen ein, wir nutzen ihre Buchungssysteme, wir fahren in ihren Wagen, aber finanzieren wir damit nicht auch, dass die wiederum unsere Demokratie aushöhlen? Denn was ist mit Steuergerechtigkeit? Was ist mit Eigentum verpflichtet? Das sind einige der Fragen, die wir heute Heike Buchter stellen wollen. Die ist jetzt immer noch wach in New York. The City Sleeps. Heike Buchter ist wach. Einen schönen guten Morgen über den Atlantik.
Ja, guten Morgen. Das kann man hier wirklich sagen. Morgen.
Ganz ehrlich, erste Frage an Sie. Wären Sie gerne Milliardärin?
Nein, ich glaube nicht wirklich.
Warum nicht?
Ich habe gehört, also ich habe mit einem Family Officer gesprochen, das ist eine Art Privatbankier für eine sehr reiche Familie, der das jahrzehntelang gemacht hat. Und wir haben uns dann länger unterhalten. Hier in New York hatte er seinen Sitz und der meinte irgendwann zu mir, das viele Geld, das wäre irgendwann, würde es bitter machen und bitter sein. Und dann haben wir uns beide getröstet, dass wir dieses Schicksal natürlich nicht haben würden.
Das heißt, im Endeffekt ist das in Ihrem Buch, wird das ja auch klar, wer so viel Geld hat, ist eigentlich permanent auch damit beschäftigt, dass es immer mehr wird. Ist das so das, was auch alle Milliardäre irgendwie auszeichnet?
Ich denke, das ist der irgendwann dann doch der Job, ne? Also das Geld wird dann der Job, irgendwie, das glaube ich schon. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Geld irgendwie unglücklich macht. Das ist ja immer so die ganze oder nicht glücklich macht oder so. Ich glaube schon, dass wenn man ausreichend Mittel hat, dann ist man sicherlich zufriedener, ruhiger und glücklicher auf eine gewisse Weise. Aber ich glaube, an irgendeiner Stelle ist das dann auch, sind das Beträge, über die wir reden, also wenn wir über Milliardäre reden, die sind selbst für die Leute, die dieses Geld besitzen, an irgendeiner Stelle natürlich nicht nachvollziehbar im Alltag.
Jetzt müssen wir mal genau auf die schauen, die eben Milliardäre sind. Und da gibt es jetzt, sage ich mal, rund 2600 weltweit. Ist ja erstmal eine geringe Zahl. Aber warum sollten wir genauer auf die Zahl schauen?
Die Tatsache, dass es so eine geringe Zahl ist von Menschen, die so ein unglaubliches, unvorstellbares Vermögen haben, das ist genau der Punkt, warum wir uns damit beschäftigen müssen. Wie kann es sein, dass so wenige Menschen so wahnsinnig viel besitzen und ihr eigen nennen? Das ist das, was mich umgetrieben hat, als ich mich auf die Spur gemacht habe, dieses Buch zu schreiben, dass er eine längere Genese hat, weil ich eigentlich als Finanzjournalistin hier angefangen habe und mehr oder minder, wenn man so will, auf der anderen Seite war und mir angeguckt habe, wie macht man ja eigentlich an der Wall Street Geld. Und dann irgendwann ist mir jetzt dann in den letzten Jahren aufgefallen, dass es immer mehr Leute gab, die eben ein Milliardenvermögen ihr eigen nannten. Und irgendwie habe ich dann angefangen, immer wieder zu gucken, ach, wie hat der das eigentlich gemacht oder warum ist da jetzt ein Milliardär dahinter? Und irgendwann, nach so 7 Jahren oder so Sammelei, habe ich dann beschlossen, dass ich das mal ein bisschen systematischer angehen wollte. Und das Resultat ist das Buch. Also es ist kein Buch aus der Wut im Bauch, was ist das mit den Milliardären, sondern eher so ein bisschen auch aus, aus der Frage heraus, wie kann das eigentlich sein? Woher kommen diese Leute? Wie machen sie das Geld?
Wobei natürlich im Untertitel vom großen globalen Abkassieren ja schon so ein Ausrufe-Warnzeichen mit dabei steht. Also da passiert etwas, wovor sie uns im Endeffekt ja auch warnen wollen.
Also der Untertitel war so ein bisschen auch, weil der Verlag meinte, ja, so nicht, dass das jemand kauft und denkt, dass ich die Frage beantworte, wie man jetzt ganz schnell zum Milliardär wird.
Gebrauchsanweisung.
Und wir wollten da sehr ehrlich sein und warnen, dass das jetzt nicht irgendwie das Grundrezept ist, so werden Sie zum Milliardär in sieben einfachen Schritten. Aber es ist natürlich schon so, aus dieser Neugier, die ich beschrieben habe, die kam auch letztendlich mit einer Entwicklung bei mir selber. Am Anfang war ich ganz begeistert von der Wall Street und von den ganzen komplizierten Finanzgeschichten und diese Hedgefondsmanagers, die habe ich dann auch getroffen und das sind alles teilweise sehr faszinierende, sehr gebildete Leute und alles war eigentlich sehr, ich war ja eigentlich relativ positiv gestimmt, was das anging. Aber dann im Lauf der Recherche und im Lauf der Jahre sind mir immer mehr Dinge aufgefallen, die ich weniger spannend als beunruhigend fand. Und so kommt dann letztendlich auch dieser Untertitel zustande.
Also es wird nicht zuletzt heute auch um Steuervermeidung gehen und wie man Milliarden hin und her schieben kann weltweit und wie man Geschäfte machen kann, die mit einem ganz dicken Fragezeichen versehen sind. Aber auch faszinierende Einblicke, wie man überhaupt Milliardär wird und wer darunter zu finden ist. Im Buch von Heike Buchter, Wer wird Milliardär? Zu Gast heute bei Fragen an die Autorin, in dem Fall hier auf SR2 Kulturradio. Wenn Sie Ihre Frage loswerden wollen, können Sie gerne tun. 0681 65 100 ist die Nummer. An die können Sie auch eine WhatsApp schicken, eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de, eine Mail und dann kommt die Frage hier bei uns an und wir versuchen sie natürlich auch gerne zu beantworten. Also 2600 ungefähr habe ich schon erwähnt, das wäre so die Zahl der weltweiten Milliardäre und ein Punkt, was sie irgendwie anscheinend dann doch alle zusammenführt, das ist der Stichpunkt Yacht. Damit beginnt auch Ihr Buch, Frau Buchter, das mit den Yachten. Es ist ja so ein klein bisschen wie im Kindergarten, wenn man ganz ehrlich ist. Ja? Wer die größte Yacht hat, ist der Größte.
Ja, also ich weiß nicht, wo Sie im Kindergarten waren. Bei uns
Also da haben wir das mit Spielzeugen. Das muss man natürlich noch betonen.
Nein, Spaß beiseite. Ich habe das mit den Yachten immer ein bisschen für ein Klischee gehalten. Ja, und dachte ich, ja, na gut, das ist das, was wir immer so uns diese Vorstellung vom Milliardär oder vom Multimillionär, und dann die Yacht und das Rennpferd und so. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, kann man sogar verstehen, warum das so ist. Was mir eben auch dieser erwähnte Privatbankier erzählt hat, ist, dass diese Leute sehr misstrauisch auch immer sind und sich sehr ungerne eben in der breiten Masse einfinden oder mit der breiten Masse einfinden, was man ja durchaus auch nachvollziehen kann. Und eine Yacht ist ein ganz prima, ein ganz guter Ort, wo man sich sehr genau aussuchen kann, mit wem man gerne zusammen sein will. Und was Yachten auch noch sehr speziell macht, dadurch, dass man auf 12 Leute limitiert ist, eben rein rechtlich, maritimes Recht. Mhm. Sonst müssen sie das als Passagierschiff anmelden und das will man ja dann natürlich als Yachtbesitzer nicht. Und so haben sie, also 12 Gäste, ne, wollen wir sagen. Sie können dann natürlich entsprechend mehr Crew haben, das haben sie dann auch, die sich um sie kümmert und ihre Belange kümmert. Und dann haben sie praktisch ihr eigenes schwimmendes kleines Paradies, das sie bei Bedarf, das hat man ja bei den Oligarchen jetzt neulich gesehen, relativ schnell dann auch über die 7 Weltmeere davon segeln lässt.
Das heißt, sie können sozusagen auch dem entfliehen, was ihnen vielleicht droht. Wenn man jetzt über die Preisklassen spricht, in den vergangenen 2-3 Jahren ist das ja exponell nach oben gegangen, einfach was die Preise angeht und auch die Bestellungen. Das heißt, wir haben dort auch auf dem Milliardärsmarkt eine Entwicklung, die sich weiter beschleunigt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass über die Pandemie die Lage der Werften, dieser Luxuswerften, die diese Schiffe bauen, war jetzt nicht, dass sie zu wenig zu tun hätten, sondern im Gegenteil, händeringend hat man versucht, irgendwie möglichst viele Kunden zu befriedigen. Und die Auftragsbücher sind, soweit ich das gehört habe, noch auf weitere Jahre voll.
Und man trifft sich natürlich unter sich und dann fallen eben Namen, auch in Ihrem Buch, die eine Linie ziehen, eigentlich vom ersten Milliardär Rockefeller, so hieß der, sagt uns allen was, bis hin zu Elon Musk beispielsweise im Hier und Jetzt. Was sich verändert hat, ist von der ersten Milliarde bis zur ersten 100 Milliarden Stelle. Da sind 80 Jahre vergangen, aber mittlerweile geht es noch schneller. Das war auch vorhin schon so ein bisschen die Intention meiner Frage. Das heißt, dieses Kapital, dieses Vermögen, was da ist, beschleunigt sich einfach in den Händen jener, die es in diesen Händen halten, dass es immer mehr wird. Was passiert da? Vielleicht können Sie uns ein Beispiel geben.
Ja, also viele haben mir gegenüber dann so ein bisschen die Kritik angebracht, dass sie gesagt haben, na ja gut, was willst du denn? Reiche gibt's schon immer. Das stimmt. Aber die Art von Reichtum, die wir heute haben, unterscheidet sich von dem, was wir früher hatten. Auch von Rockefeller. Es gibt viele Parallelen, richtig, auch gerade was Rockefeller angeht, aber das können wir vielleicht nachher noch, wenn Platz ist und Zeit ist, nochmal vertiefen. Aber was sich grundlegend geändert hat, ist, heute werden sie in der Regel reich oder superreich in diesen Größenordnungen, von denen wir gerade gesprochen haben, indem sie am Finanzmarkt sind. Und das ist auch egal, woher sie ihr ursprüngliches das Einstiegsvermögen haben. Das ist dann egal, weil richtig, richtig reich werden sie, wenn sie dieses Vermögen dann mit Hilfe ihrer Privatbankiers, mit Hilfe ihrer verschiedenen Steuerberater und so weiter dann in die nächsten Ebenen hieven, bis sie dann irgendwann in der Stratosphäre der Milliardäre angelangt sind. Und das sind diese Finanzmarktmechanismen, um die es mir irgendwie am Anfang ging. Also das war meine Einstiegsfrage. Wie wird man unvorstellbar reich? Und das ist heute einfach am Finanzmarkt der Fall.
Da gibt's schon eine erste Frage von Gerd Nowatzki, glaube ich, so spricht man es aus. Jetzt muss ich da mal draufkommen, dass es wieder da ist. Er schreibt, guten Morgen. Udo Jürgens singt in seinem Lied, das ist die riesengroße Gier, die Treibjagd nach Profit. Frage an die Autorin, Transaktionssteuer, Kapitalertragsteuer, Börsensteuer und so weiter. Was halten Sie davon? Mit Arbeit soll man doch mehr Rendite erwirtschaften können als mit seinem vererbten Geld.
Ja, ja, ich glaube, im Bereich von, was machen wir jetzt mit den vielen Milliardären, kommt ganz oft der Konjunktiv. Ne? Mhm. Und ich glaube, der Hörer hat das angesprochen, was den meisten Leuten als allererstes einfällt, nämlich, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit Steuern? Warum bittet man diese Leute nicht zur Kasse, dass sie Steuern zahlen müssen? Jetzt ist es auch so, die Frage nach den Steuern, finde ich jetzt persönlich, also ich bin überhaupt kein Steuerexperte. Ich finde nur, dass das Problem an dieser Sache ist so ein bisschen, dass es da ansetzt, wo das Geld schon da ist. Sondern wir müssten eigentlich überlegen, da anzusetzen, bevor Leute diese immensen Reichtümer anhäufen. Und das wird natürlich jetzt mit diesen vielen Leuten, die jetzt schon so viel Geld haben, das wird das nicht großartig ändern. Darüber kann man sich natürlich dann streiten, ob man denen was wegnehmen sollte oder so. Aber das war nicht meine Intention. Meine Intention ist ein bisschen systematischer, dass man einfach sagt, wir müssen uns überlegen, an der Stelle, wo diese Vermögen geschaffen werden, da passiert ja was. Und da aus meiner Sicht zumindest geht irgendwas schief. Weil, wie der Hörer richtig gesagt hat, wie kann es sein, dass jemand mit Geld mehr Geld, viel mehr Geld, unvorstellbar mehr Geld macht, als Leute, die praktisch hart arbeiten. Wobei ich auch noch sagen muss, sehr lustig, wenn sie sich mit sehr reichen Leuten unterhalten, dann werden die richtig fuchtig, wenn sie ihnen unterstellen, dass das nicht Arbeit ist. Weil für die, also ganz oft hören sie das, hart erarbeitet. Also all das, was sie da an Milliarden sehen, diese Leute glauben, selbst wenn sie das Geld ererbt haben, glauben diese Leute, dass es ihnen zusteht, weil sie hart arbeiten. Was für Leute, die, glaube ich, von sich überzeugt sind, dass sie auch sehr hart arbeiten, wie, was weiß ich, Krankenschwestern, Pfleger, Kindergärtnerinnen und so weiter, die glauben auch alle, dass sie hart arbeiten. Mhm. Aber offensichtlich, gibt es dann doch einen ganz großen Unterschied.
Also um nur mal eine Zahl zu nennen, 400 Milliarden werden weltweit nur vererbt. Das ist das Geld, was weltweit nur vererbt wird. Also nicht, was vorhanden ist, sondern nur vererbt wird pro Jahr. Das auf der einen Seite. Aber Sie wollten ja nochmal genauer erklären für uns, wo man da ansetzen kann, dass eben dieses Geld nicht in der Masse auch entstehen kann. Wenn ich das richtig verstehe, nehmen wir beispielsweise die ganz großen Tech-Money-Milliardäre. Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel geben. Wie wollen Sie denn verhindern, dass man, wenn man jetzt was Neues auf den Markt bringt oder eben erfolgreich in einer Sparte ist, dass man dann nicht zum Milliardär wird oder Multimilliardär sogar?
Silicon Valley, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das ist, wo unsere heutigen Milliardäre ganz oft entstehen. Wir haben das zuletzt jetzt auch mit künstlicher Intelligenz gesehen und dem ganzen, dieser ganzen Aufregung drumherum. Wie Milliardäre im Valley gemacht werden, ist auch eher eine Finanzgeschichte als eine Geschichte zum Thema, habe ich hart gearbeitet, bin dafür entlohnt worden. Das fängt schon damit an, dass viele von diesen Erfindungen, in Anführungszeichen, manches ist ja gar keine Erfindung, sondern das Zusammenführen von verschiedenen Erfindungen anderer Menschen, das ist zum Beispiel der Fall gewesen beim Smartphone, also beim iPhone von Steve Jobs, der ja immer gerne irgendwie, also Steve Jobs ist normalerweise Steve Jobs, der Brillante sowieso, also es ist immer brillant, das Genie, aber letztendlich nichts vom iPhone ist von ihm in irgendeiner Form erfunden worden, sondern seine Genialität bestand darin, diese Einzelteile zusammenzusetzen und so zu einem Produkt zu machen, das die Leute unbedingt haben wollten und für das sie irgendwie, also im Vergleich mit anderen Smartphone-Anbietern, eine hohe Prämie zahlen. Das klingt jetzt natürlich nicht ganz so nach Brillanz, sondern eher so nach Marketing, aber da nehme ich es mit jedem gerne auf. Und was das Ganze so interessant macht, ist, dass diese Erfindungen zumeist eben die Grundlagen dafür zumindest und die Durchbrüche, die dafür nötig waren, in Forschungseinrichtungen geschahen, die eben von US-Steuerzahler mitgetragen und bezahlt wurden. Jetzt ist es so, und das weiß man vielleicht nicht ganz so, dass die USA irgendwann mal beschlossen hat, um hier auch einen Anreiz zu geben und eine Motivation, und das ist ihnen ja wohl sehr gut gelungen, dass man gesagt hat, du kannst bei uns an Universitäten zum Beispiel und mit öffentlichen Aufträgen forschen, mit diesen Geldern kannst du forschen, und wenn daraus dann was wird und es gibt ein Patent, dann kann dieses Patent von dir auch kommerzialisiert werden. Mhm. Das heißt, der Steuerzahler, und dazu gehöre jetzt seit einiger Zeit auch ich, der US-Steuerzahler finanziert das, schiebt das mit an. Und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass daraus was wird, was man tatsächlich auch zu Geld machen kann, dann übernimmt das dann ganz gerne auch der private Sektor. Das ist damals passiert, wenn man sich ja fragt, wie kommen die eigentlich dazu? Und da kommen wir schon ein bisschen an diesen Punkt, wo man sehen kann, wie Dinge passieren und warum es vielleicht nicht ganz so natürlich alles, also man wird natürlich reich, wenn man ganz tolle Sachen erfindet, sondern das war einer dieser Punkte, das war eine bewusste Entscheidung des Kongresses, weil man gesagt hat, die hatten ganz viele Patente, die in der öffentlichen Hand lagen. Und aus denen, es war eben wahnsinnig schwierig, angeblich, diese Patente dann jemanden zur Weiterentwicklung und zur Kommerzialisierung zuzuteilen. Und weil man dann hier sich entschieden hat, das der feinen, unsichtbaren Hand des Marktes zu überlassen, hat man gesagt, naja, am besten ist es dann einfach so, dass die Leute, die das dann irgendwie erfunden haben, die sollen dann auch kommerzialisiert kriegen. Und dadurch wird dann der allgemeine Wohlstand größer. Also mit deren Wohlstand wird der allgemeine Wohlstand in den USA größer und deswegen ist das eine gute Sache. Und da müssen wir uns dann nicht drum kümmern, wie die Vermarktung eben zugeteilt werden soll.
Wobei die Realität natürlich ganz anders aussieht. Ne? Die Realität sieht ja so aus, dass der große Wohlstand dann auf wenigen Konten landet und zwar in enormer Höhe.
Ja, und irgendwie ist man nie mehr dazu gekommen, das sich nochmal anzugucken. Also es gibt Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, die das vehement fordern, aber wie sie sich vielleicht vorstellen können, sind die irgendwie nicht so richtig hörbar. Man kennt sie sogar teilweise gar nicht, während man die Leute, die davon saftig profitiert haben, alle kennt. Also, also von Elon Musk über Jeff Bezos und so weiter. Ne?
Die mittlerweile daran schrauben, auch die Erde zu verlassen mit eigenen Spaceship-Programmen wahrscheinlich, um auch nicht wenig...
Ja, das nicht nachdenklich, dass all diese Leute, alle Milliardäre quasi, die sich das irgendwie leisten können, eine Rakete bauen, um uns auf dieser Erde irgendwie allein zu lassen und in Richtung Mars zu düsen? Das ist ja schon ein bisschen unheimlich.
Heike Buchter, zu Gast hier bei SR2 Kulturradio, Fragen an die Autorin. Heute mit Wer wird Milliardär? Eine weitere Frage.
Auch im Saarland haben Investoren von den Arbeitnehmern verlangt, Überstunden ohne Bezahlung zu leisten und Ähnliches. Die Arbeitnehmer sind diesem Verlangen aus Angst um den Arbeitsplatz gefolgt. Danach kam es doch zu einer Betriebsschließung. Dabei wurde anscheinend das Vermögen der Investoren nicht geschmälert. Sieht die Autorin eine Möglichkeit, das dem Agieren der Investoren ein Ende zu setzen? Sind eventuell Strafzahlungen möglich?
Ja, also das heißt, Investoren ziehen dann wieder von dann, die Firma beispielsweise ist pleite, der Arbeitsplatz ist weg, aber die investiert hatten, haben noch einen Gewinn gemacht. Darüber schreiben sie auch an der einen oder anderen Stelle und gerade wenn es die ganz großen Investoren sind, die merken das noch nicht mal zum Teil.
Ja, das würde ich so nicht sagen, dass sie das nicht merken. Es ist teilweise auch systemimmanent, ne? Also was wir ja gesehen haben, in vielen Fällen ist das Unternehmen sind nicht mehr das, was sie mal waren, falls sie das je waren. Ein Unternehmen heute ist, wenn Sie das aus Finanzmarktperspektive betrachten, eigentlich nichts weiter als ein sogenanntes Asset, ein Vermögenswert. Und da gilt es dann eben, das möglichst Höchste rauszuholen, ja, und aus verschiedenen mit verschiedenen Tricks und Kniffen. Und da sind natürlich die Belange und die Geschicke der Leute, die da dranhängen. Das wird zwar immer in den Pressemitteilungen dann irgendwie bedauert, ne, dass man da jetzt irgendwie Betriebsschließungen hat oder Entlassungen hat oder eine Zerschlagung hat und so weiter. Aber letztendlich geschieht das alles unter dieser Prämisse des Shareholder Value, so heißt das eben. Das heißt, die Eigentümer, deren Rendite steht über allem. Das ist die Maximierung der Rendite. Das ist in letzter Zeit etwas unter Beschuss geraten, weil darüber berichtet wurde, mehr berichtet und viele Leute, wie auch der Hörer jetzt, fanden es irgendwie eigentlich jetzt auch moralischer Sicht eben auch oder eben auch aus der Sicht der Gerechtigkeit kein richtig gutes Prinzip. Aber letztendlich basieren auf diesem Prinzip ganz viele Strategien im Finanzmarkt. Das ist eine richtige Strategie, dass sie Unternehmen erwerben und dann gucken, wie sie die optimieren. Und das kann natürlich bedeuten eben auch, dass man sagt, okay, wir schließen da Werke oder wir, was hier in den USA auch oft passiert, dass man dann Pensionsverpflichtungen los wird an die Arbeitnehmer, die diese über Jahre vielleicht auch teilweise aufgebaut haben. Und die werden dann halt einfach weggedrückt, wenn man so will. Da gibt es Mittel und Wege. Und dann ist das neue optimierte Unternehmen fertig zum Verkauf an den nächsten Investor. Also mit Unternehmen wird gehandelt wie mit anderen Sachen auch.
Blackstone ist da ein Name, der auch fällt in dem Zusammenhang in Ihrem Buch in den USA. Eine ganz besondere Situation dort, würden Sie sagen, auch weil die Steuern auf diese Geschäfte so gering sind und irgendwie das sich auch immer weiter konzentriert. Steven Schwarzman beispielsweise ist da auch noch ein Name, der fällt.
Ja, Steven Schwarzman ist der König der Private Equity, so nennt sich das. Das sind immer so feine Begriffe. Die Finanzbranche hat eine Tendenz, Begriffe zu wählen, die teils kompliziert klingen und teils irgendwie nichtssagend und banal, wie zum Beispiel Private Equity. Und Private Equity ist weder privat, noch ist es tatsächlich, geht es da um Aktien oder Eigentumsanteile, sondern Private Equity ist das große Spiel mit großen Krediten. Es geht darum, ein Unternehmen zu, also grob gesagt, es geht darum, mit geliehenem Geld Unternehmen zu übernehmen und dann, wie bereits erwähnt, eben zu optimieren, ne? Und dann wieder weiter zu verkaufen nach 5 bis maximal 7 Jahren. Das kommt, es hängt jetzt weniger mit dem Unternehmen zusammen und dessen Zustand, sondern eben auch mit der Frage, wie sieht der Markt aus? Finde ich jemanden, der mir das Ding abnimmt? Und für diese Unternehmen, die durch diese, sage ich jetzt mal, böse Mangel genommen werden, sieht das dann oft so aus, wenn sich kein anderer Käufer findet, dann wird es an den nächsten Investor weiterverkauft und der macht dann nochmal dasselbe. Und nach verschiedenen Runden sind diese Unternehmen meist hochverschuldet. Das liegt daran, dass der Kniff mit diesem geliehenen Geld, das ist nicht nur, weil die Leute das Geld nicht haben, die hätten das Geld zum großen Teil. Also Blackstone hat inzwischen, glaube ich, rund 1 Billion an angelegten Geldern in seinen Fonds. Also daran liegt es nicht, aber das, der Turbo, den sie aufsetzen, ist das geliehene Geld, weil sie einfach mehr Rendite erwirtschaften, wenn sie sich Geld für bis vor kurzem relativ niedrigen Zinssatz beschaffen und dann damit praktisch diese Übernahme tätigen. Und dann kommt der ganz, ganz, ganz entscheidende Kniff. Und zwar, sie kaufen dieses Unternehmen mit Schulden, die sie diesem Unternehmen wieder aufbürden. Das heißt, die Schulden macht nicht der Private Equity Fonds, also der übernehmende Finanzier, sondern die Schulden werden gemacht und dann dem Unternehmen, das übernommen wird, aufgebürdet. Das ist dann dafür verantwortlich, diese Schulden zu bedienen und abzubezahlen. Und das macht natürlich für diese Unternehmen, die eh schon teilweise in keinem richtig guten Zustand waren, macht das natürlich wahnsinnig schwierig, auch nur kleine Dellen in der Wirtschaftsentwicklung auszugleichen. Es macht es schwieriger, sehr viel schwieriger, zum Beispiel zu investieren in neue Produkte, in neue Fabriken und so weiter, weil das Geld fließt an die Investoren über diese Verschuldung. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die Unternehmen, die übernommen wurden, die in diesen Portfolios stecken, die nennt man dann sogenannte Portfolio Companies, die müssen dafür bezahlen, dass sie gemanagt werden, in Anführungszeichen, von diesen Fonds. Die müssen teilweise Millionenbeträge abdrücken, einfach nur, weil sie jetzt von einem Private Equity Unternehmen verwaltet werden.
Also da gibt's eine sogenannte Lose-Lose-Situation für Unternehmen, die da mit reingetrudelt sind. Auf der anderen Seite natürlich ein Mehrfach-Win-Win. Heike Buchter zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR2 Kulturradio. Wir haben noch jede Menge Fragen. Eine weitere lautet von Nori Astrid Guzman aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Sie möchte ganz gerne wissen, haben die Milliardäre denn eigene Banken und sind sie von der Steuereinstufung befreit? Also zwei Teile dieser Frage. Eigene Banken? Sie haben schon Family Office genannt.
Genau, die heißen Family Offices, weil das klingt so ein bisschen nach also ihrem IKEA-Stuhl und ihrem IKEA-Desk und da sitzen sie dann in gemütlicher Runde und planen mal so ein bisschen ihr Haushaltsbudget. Aber in Wirklichkeit sind Family Offices Investmentbanken, die im Auftrag einer Familie bzw. eines Clans deren Vermögen mehren. Und das Schöne ist, wenn sie mal reich sind, und deswegen ist es so viel einfacher, noch reicher zu werden, wenn sie mal eine Grundlage haben, sodass sie solche Leute für sich beschäftigen können, die machen ja dann nichts anderes einen lieben langen Tag, als zu gucken, dass es ihrem Geld gut geht. Also das heißt, dass man guckt, dass man anlegt, dass es eben steuerlich, in Anführungszeichen, vernünftig läuft, dass die Kinder, die Privatschule der Kinder, dass das irgendwie bezahlt ist und die richtige Schule natürlich. Also die müssen schon mehr machen als der normale Investmentbanker, ne? Da kommen dann halt auch so Nickeligkeiten dazu, wie sich um diese Yacht kümmern und solche Sachen. Aber das ist zu verschmerzen, weil diese Leute, also es gibt inzwischen, ich habe das jetzt neulich auf Bloomberg wieder gesehen, es gibt sehr viele Banker, die aus dem aus dem normalen Wall Street-Geschehen umsteigen in Family Offices. Das war früher eben eher nicht so, weil das galt so, naja, da war man nicht mehr so richtig Master of the Universe, da war man dann quasi so
Vermögensverwalter in einem kleineren Bereich.
Genau, ja, so ein bisschen Butler-mäßig, ne? Nur mit Geld. Aber inzwischen haben die erkannt, dass das viel weniger stressig ist, ja. Und es wird ziemlich gut bezahlt. Also so der Chef von so Family Offices, der kann schon bis zu 1 Million im Jahr oder so rausholen, indem er einfach praktisch für eine Familie deren Geldgeschäfte und alles, was damit zusammenhängt, betreut.
Und da sind wir
und
natürlich
das war der erste Teil.
Genau, beim zweiten Teil der Frage. Die kennen sich aus, wie man Steuern vermeidet.
Das ist also dazu hat man dann auch wieder. Das machen die nicht. Das sind jetzt nur die Leute, die sich darum kümmern, dass aus ihrem Geld noch mehr Geld wird. Ja, und dann gibt es aber noch eine Heerschar von Menschen, die nichts anderes machen, als zu gucken, dass sie auf diese Sachen nicht auch noch wahnsinnig Steuern zahlen müssten irgendwo. Und zwar irgendwo, sage ich ganz bewusst, weil wenn sie mal sehr reich sind, dann können sie sich auch aussuchen, wo dieses Geld sein soll und sein darf. Und ganz interessant ist auch eben diese Steueroasen, über die wir da immer reden, das sind nicht immer nur kleine nette Inseln in der Karibik, sondern zunehmend eben auch gucken Leute hier in den USA, weil viele Bundesstaaten, unter anderem die Heimat des jetzigen US-Präsidenten Biden, Delaware ist eine einzige große Steueroase. Die Schweizer waren mal sehr empört, weil die USA hat die Schweizer Banker halt sehr verfolgt und auch das Bankgeheimnis kaputt gemacht. Und dann haben die mal gesagt, ja, aber ihr habt ja Delaware, ist ja viel schlimmer, ist auch nicht besser und so. Und habe ich schon ganz viele Schweizer, empörte Schweizer irgendwie gehabt, die gesagt haben, das läuft da hier bei euch auch nicht sehr viel anders. Und das stimmt. Und inzwischen können sie auch zum Beispiel South Dakota bietet sich an. Da können sie ihr Geld dann relativ anonym, ohne dass das nachzuvollziehen ist, wer dahinter steckt, in irgendwelche Limited Liability Companies irgendwie stecken. Und da kommt kein Mensch dahinter, dass sie das sind und wie viel Geld sie da haben.
Anlagetipps von Heike Buchter. Wer wird Milliardär? Hier bei SR2 Kulturradio zu Gast heute. Und wir haben noch jede Menge Fragen. Eine weitere.
Warum hechelt die Autorin dem Zeitgeist hinterher und bestätigt in ihrem Buch praktisch alle Vorurteile, die die Öffentlichkeit ohnehin schon von den Finanzmärkten seit Jahrzehnten hat? Was hat man zum Beispiel gegen Goldman Sachs und BlackRock? Diese Firmen sind nur erfolgreicher als unsere deutschen Firmen. Das ist wohl der Unterschied.
Tja, würden Sie dem zustimmen?
Also ich weiß nicht, ob das alles schon so bekannt war, was ich da geschrieben habe. Dazu möchte ich auch noch sagen, BlackRock kommt in dem Buch so gut wie gar nicht vor und Goldman Sachs, soweit ich weiß, auch nicht. Das war ein anderes Buch, das sich der Hörer da bezieht, glaube ich. Mhm. Ich habe ein Buch über BlackRock geschrieben, den Vermögensverwalter. Aber um den geht es mir in dem Buch überhaupt nicht. Und ja, vielleicht ist es nicht überraschend, dass Milliardäre nicht so richtig gut sind für uns. Ich weiß nicht, ob man das als Zeitgeist bezeichnen dürfte. Ich glaube, was schon der Wahrheit entspricht, ist, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, das ist nicht ohne Folgen, dass wir diese Leute haben, dass wir so viel mehr Milliardäre haben, als wir je gehabt haben. Und dass diese Leute nicht nur 1 Milliarde haben, sondern hunderte davon. Und was heißt das? Was heißt Vorurteile? Also das sind ja keine Vorurteile, das entspricht ja den Tatsachen, dass das so mehr oder minder sich entwickelt hat. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich nicht alleine bin mit der Auffassung, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Also es gibt inzwischen gerade hier in den USA relativ viele Leute, die sich damit beschäftigen, entweder im akademischen Bereich oder auch Journalisten. Es gibt in Deutschland eben auch inzwischen immer mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und ich halte das für sehr wichtig, dass wir mehr Transparenz schaffen. Denn nur dann können wir uns überlegen, können wir uns diese Milliardäre überhaupt leisten? Wollen wir uns die leisten und wollen wir da was ändern? Weil schließlich ist das ja etwas, wo ich denke, da müssten wir da schon mitentscheiden.
Um aufs aktuelle aktuelle Buch zu kommen, da haben Sie beispielsweise so ganz große Player auch mit angeführt, wie man die ja im Neudeutschen nennt. Unter anderem Cargill gehört da dazu, ein Gigant. Auf der anderen Seite dann JBS, da geht es ganz konkret um Schlachthöfe mit einem im Moment Vermögen 72 Milliarden Dollar. Und da wird ja ganz klar, um so groß zu werden und so groß zu bleiben und weiter zu wachsen, da muss ich eben die Politik beeinflussen, um die Profite einzustreichen. Auf der anderen Seite massiv beispielsweise beim Waldabholzen aktiv sein und vielleicht auch sklavenähnliche Verhältnisse in mein Beschäftigungssystem einführen. Also da gibt es ja ganz konkrete Beispiele, wo man sagen kann, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Also worüber wir jetzt nicht so gesprochen haben, und das ist die andere Seite, und das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so beleuchtet worden. Viele also in vielerlei Hinsicht sind die Grundlagen für ihr erfolgreiches Einstiegsvermögen, ne? Also wir haben davon geredet, wie kommen sie in die Stratosphäre? Das machen sie über den Finanzmarkt. Aber sie brauchen ja so ein bisschen was, um irgendwie einzusteigen. Da ist es, sage ich mal, Augen auf bei der Vorfahrenauswahl immer gut, wenn sie Vorfahren haben, die schon mal Geld hatten. Da kommt man dann leichter rein. Und dann ist es auch immer sehr gut, wenn sie sowas wie ein Monopol haben. Und das bezieht sich nicht nur auf die Technologie. Sie haben erwähnt, JBS, das sind Brasilianer, das ist eine brasilianische Familie, deren Grundlagen gehen zurück auf einen kleinen Schlachtbetrieb. Und der das große Glück hatte, in der Nähe, also brasilianische Verhältnisse in der Nähe der damals neu gebauten Hauptstadt Brasilia zu sein und da angefangen praktisch diese neue, die man da hochgezogen hat, diese neue Hauptstadt mit Fleisch zu versorgen. Das war praktisch so der erste Schritt und dann hat man angefangen, dort in Brasilien zuzukaufen und inzwischen ist das ein Betrieb, der dominiert nicht nur in den USA, gerade im Bereich Rindfleisch, aber auch, die haben auch Schwein und dann haben sie sich in Australien mehr oder minder in eine dominierende Position gekauft und das alles mit sehr viel Geld, das eben auch interessanterweise teilweise vom brasilianischen Staat kam. So sind die in die Lage versetzt worden, sich überall diese ganzen bis dahin unabhängigen Schlachtbetriebe aufzukaufen. Und jetzt können wir einfach mal gucken, welche Auswirkungen das hat. Ja? Und das haben wir sehr gut gesehen hier in den USA während Covid. In diesen Schlachtbetrieben sind sehr oft die Leute eben sehr oft krank geworden und ausgefallen. Es gab auch Todesfälle gleich am Anfang. Und dann hat man sich entschlossen, nach einigem Zögern muss man leider sagen, man muss dazu sagen, die meisten, die dort arbeiten, sind Migranten. Nach einigem Zögern hat man sich dann entschlossen, diese Fleischfabriken in dieser Covid-Epidemie erstmal zuzumachen, also zumindest einige. Und es hat sich dann herausgestellt, da gab es aber nicht mehr so wahnsinnig viele, weil die Konzentration in der Branche ist enorm hoch geworden. Das hatte ich schon mal, da hatte ich schon mal was recherchiert, damals in Wisconsin. Und mir haben dort Farmer gesagt, dass sie einfach diese Schlachtbetriebe, die können sich das nicht mehr aussuchen, wo sie ihr Vieh hinfahren, weil sonst die Strecke so weit werden würde, dass der Tierschutz dann sagt, du kannst nicht mit deinem Schwein oder mit deinem Rind auf so eine lange Strecke fahren. Das ist nicht vereinbar mit dem Tierwohl und du musst das quasi an den nächstgelegenen Schlachthof nicht weiter als so und so viele Meilen verkaufen. Und da gibt es dann halt im Zweifel nur einen. Also sie haben hier in den USA, das sind 320, 330 Millionen Leute inzwischen, haben sie vier große Schlacht- und Fleischbetriebe.
Unglaublich.
Und der größte ist eben JBS. Und es hat sich, diese Monopolstellung hat sich eben während Covid ist das richtig aufgefallen und dann haben die Leute das zum ersten Mal richtig gemerkt. Es gab auch Verknappungen und die Preise haben sich enorm, enorm erhöht. Nur die Bauern hatten nichts davon, aber eben diese vier Schlachthöfe, unter anderem eben auch JBS und die Familie dahinter, die haben sich dumm und dämlich verdient.
Eine weitere Frage an Heike Buchter.
Man spricht jeden Tag von sozialer Gerechtigkeit, was man auch immer darunter verstehen mag. Wer ein Haus erbt, das mehr als 400.000 Euro wert ist, und das ist in einer mittleren oder Großstadt ganz schnell der Fall, der wird gezwungen, Erbschaftssteuer zu zahlen. Wer aber gleich zahlreiche Gebäude erbt, 100 und mehr, der zahlt gar nichts. Wie kann das sein in einem Staat, der angeblich so sozial sein will?
Tja, die Frage nach der Erbschaftssteuer und wer viel erbt, zahlt wenig.
Ja, was meine große Überraschung, und ich nehme an, die Zuhörerin bezieht sich auf Deutschland. Mhm. Die Frage, warum ich so ein bisschen lachen muss, es ist interessant. Ich selber bin hier in den USA immer rumgelaufen und habe gesagt, ja, ein Glück, dass wir in Deutschland da ganz anders sind und all diese Verhältnisse hier, das ist ja gar nicht gut, wie ihr das hier verteilt habt. In Deutschland machen wir das ganz anders, wir sind da viel sozial gerechter. Und im Zuge dieser Recherche für das Buch, interessanterweise, bin ich zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Muss man sagen, das war schon ein bisschen naiv, dass ich das nicht wusste. Aber Deutschland gehört zu den innerhalb der Industrienationen mit zu den ungerechtesten Ländern überhaupt. Jetzt habe ich hier mal eine Zahl, ne? Also im Jahr 1993 war das Durchschnittsvermögen der reichsten 10% der deutschen Haushalte bereits 50 Mal größer als das der unteren Hälfte der Haushalte. Heute ist das Durchschnittsvermögen der obersten 10% 100 Mal so groß. Und einer der Gründe ist eben auch, dass wir gesagt haben, dass wir steuerlich eben Betriebe und Unternehmen, vor allen Dingen Familienunternehmen, bevorzugen, weil die angeblich so wichtig sind für unsere Wirtschaft. Und das rechtfertigt, dass man sie steuerlich eben sehr schonend behandelt. Und darauf nahm ja die Zuhörerin direkt Bezug. Also es ist schon so, dass Deutschland, das ist, glaube ich, einfach an vielen Leuten lange vorbeigegangen. Das ändert sich jetzt, auch das ändert sich jetzt. Die Leute sind sehr viel mehr, sie sind sehr viel aufmerksamer und sehr viel kritischer, als das all die Jahre war. Aber es ist wirklich so, dass Deutschland zu den ungerechtesten, was die Vermögensverteilung angeht, nicht was Einkommen angeht, aber was die Vermögensverteilung angeht, zu den ungerechtesten Industrienationen gehört.
Wenn wir auf die Milliardäre schauen, Sie schreiben ja auch über die, die es in Deutschland gibt, gehören ja ein paar ganz bekannte Namen dazu. Ganz viele andere kennt man überhaupt nicht, hat man vielleicht noch nie gehört, die sich auch ein bisschen mehr verstecken, hat man den Eindruck. Wissen die darum, wer in der Öffentlichkeit steht, der steht in der Neiddebatte und könnte vielleicht dann auch der großen Frage nach der Steuergerechtigkeit noch ein bisschen stärker ausgesetzt werden?
Ich glaube, das ist kein Zufall, dass ich zum Beispiel gar nicht so richtig mich auf diese deutschen Milliardäre irgendwie eingeschossen hatte vor meiner Recherche. Da dachte ich, vielleicht eine Handvoll Leute oder so. Und die üblichen Verdächtigen, sagen wir mal, die Discounter zum Beispiel, was ja auch ganz lustig ist, in Frankreich zum Beispiel sind die reichsten Leute die Hersteller und Vertreiber von Luxusartikeln, wie zum Beispiel Bernard Arnault und also quasi der Herr über Louis Vuitton und andere schnuckelige Sachen oder Hermès. In Deutschland sind mit die reichsten die Familie der Aldi-Gründer und der Gründer von Lidl. Ganz interessant. Ich glaube, dass es sehr bewusst ist, dass wir die deutschen Reichen, Superreichen so gut wie gar nicht kennen. Das wird sehr, sehr bewusst vermieden, sich ins Licht der Öffentlichkeit, also so wie ein Elon Musk oder selbst ein Warren Buffett oder so, den man kennt und hier in den USA sogar noch mehr Leute kennen. Und in Deutschland wird das bewusst vermieden, weil mit einer größeren Öffentlichkeit, so fürchten diese Menschen, denke ich mal, kommt eben auch mehr oder minder die Frage nach der Gerechtigkeit dieser Zustände und warum eben gerade im Bereich der Erbschaftssteuer so wenig gemacht wird. Das ist ja dann auch, weil viele Leute sagen, ja gut, wir brauchen diese reichen Leute, weil die sind irgendwie wichtig für die Innovation und für unsere Wirtschaft, die schieben da was an und so. Aber letztendlich ist die Frage, wenn ich das vererbe und viele, viele der reichen Deutschen, das kommt auch noch hinzu, da haben sie nicht nur zwei Generationen, da haben sie drei, teilweise sieben Generationen, die sich das immer weiter vererbt haben. Ganz interessant, und dann gehen wir vielleicht zur nächsten Frage, was auch ein Aha-Erlebnis war. Es gab in Deutschland mal eine Reichenliste Anfang des 20. Jahrhunderts, noch zur Kaiserzeit. Die Namen, die Sie da drauf finden, die finden Sie teilweise heute auf den neuen Reichenlisten nach wie vor.
Und damals hat man sich schon gegen die Liste gewehrt, aus dem Kreise, ist in Ihrem Buch.
Ja, der gute Mann wurde verhaftet, ja, erstmal, beziehungsweise wurde verfolgt und seine Reichenliste, die er interessanterweise den Reichen zu, hatte die Idee, die Reichenliste an die Reichen zu vertreiben, und daraufhin hat er richtig mächtig Ärger bekommen. Er hat es dann aber tatsächlich veröffentlicht.
Eine weitere Frage kommt von Achim Bolander, vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche realistischen Möglichkeiten sieht die Autorin, zumindest einen Teil des Vermögens der Superreichen wieder der Allgemeinheit zuzuführen?
Also ganz kurz zu machen, sehr wenig.
Vielleicht ein klein bisschen ausführlicher.
Begründung. Also wie wollen Sie das machen?
Gibt es denn sowas wie eine Vermögensteuer, die man global beispielsweise einführen könnte und dass man diese gigantischen Beträge nicht mehr hin und her schieben kann? Von Cayman Islands über andere Inseln nach in die Schweiz oder Luxemburg?
Also was es gibt, und da muss man halt natürlich gucken, inwiefern sich das durchsetzen lässt. Was es gibt, sind Bestrebungen, zumindest mal auf der Einkommenssteuerseite sozusagen so ein Minimum zu legen, damit dieser Steuerwettbewerb, den sich die Länder liefern, dass das eben ein bisschen eingedämmt wird. Weil im Moment ist es natürlich so, jeder erhofft sich, dass die Reichen zu einem stoßen sozusagen. Also wenn wir zum Beispiel wenn wir Irland angucken, Irland hat vor einigen Jahren ganz deutlich irgendwie die Steuern gesenkt und hat es damit geschafft, unter anderem Apple irgendwie anzusiedeln. Anzusiedeln im Sinne von Apple lagert dort oder hat dort praktisch rechtlich das geistige Eigentum geparkt. Und darauf zahlen die Steuern, aber natürlich irländische Steuern und nicht US-Steuern zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass Irland zumindest auf dem Papier so richtig das Bruttoinlandsprodukt nach oben geschoben hat, rein durch die Tatsache, dass Apple das sozusagen rechtlich dorthin geschoben hat. Und dann hat man jetzt versucht, weil man erkannt hat, dass man sich dann halt gegenseitig Konkurrenz macht unter den Nationen, hat man versucht, das ein bisschen einzudämmen, indem man da so einen Konsensus findet. Für die Vermögensteuer bin ich da absolut pessimistisch, das glaube ich nicht. Also da gibt es so viele Schlupflöcher und okay. Wie sie das praktisch irgendwie anlegen können, das glaube ich nicht.
Weitere Frage von Wolfgang Zapp. Wie kann eine Familie Schwarz, der gehört Lidl oder Familie Albrecht, gehört Aldi, zu einem solchen Vermögen kommen? Er fragt, sind die Margen bei den Produkten so hoch oder wird die Arbeitskraft der Mitarbeiter ausgenutzt?
Also es ist so, zu so einem Vermögen kommen sie, wie eingangs gesagt, kommen sie nicht allein dadurch, dass ihnen ein Unternehmen gehört, egal wie sie das managen. Zu so einem Vermögen kommen sie, wenn sie mal ein Vermögen haben, mit dem sie dann wiederum am Finanzmarkt und durch andere weitere Investitionen eben das ausbauen. Und dann werden sie Milliardär. Sie werden nicht Milliardär allein durch ihr eigenes Unternehmen. Und natürlich der Dreh an den Discountern ist ja, dass sie praktisch alles rauspressen. Natürlich haben sie dann sie verdienen eben an dieser Billigstware, indem sie natürlich ihren Zulieferern sagen, okay, ihr müsst das zu dem Preis liefern, sonst fliegt ihr bei uns aus den Regalen. Und entsprechend ist dann der Druck eben auf das nächste Unternehmen, das dann zuliefert. Das ist natürlich schon so. Also sie versuchen halt möglichst viel aus dem, was sie an Produkten und an Mitarbeitern haben, rauszuholen.
Eine weitere Frage.
Hat sich die Zahl der Milliardäre in den letzten 50 Jahren auch verdoppelt, wie die Zahl der Menschen von 4 Milliarden auf 8 Milliarden?
Also geht das einher? Gibt es da immer eine Verdoppelung oder?
Nein. Also ich habe das jetzt nicht ganz so im Blick, aber soweit ich das absehen kann, wir haben das ja eingangs gesagt, dass es am Anfang sehr, sehr langsam irgendwie in diese neuen Höhen gegangen ist, von einer Milliarde oder zwei Milliarden bis jetzt irgendwie, wo sie dreistellige Milliardenvermögen haben. Und jetzt auch schon immer wieder darüber gesprochen wird, dass es demnächst jemanden geben wird, der eine Billion sein eigen nennt. Das muss man sich schon mal geben. Das wäre dann ein Viertel unserer gesamten Jahreswirtschaftsleistung in Deutschland, also was 82 Millionen Deutsche irgendwie gemeinsam in einem Jahr erwirtschaften. Das ist, soweit ich das von den Statistiken her, es gibt, man muss dazu sagen, die ganzen Statistiken, das sind alles, das ist schwierig zu erheben, weil das ist natürlich, nichts liegt den Reichen ferner, als das alles immer schön offen zu legen und anzugeben. Aber soweit ich das in den Statistiken gesehen habe, ist vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren auch unter den Reichen das Gefälle sehr viel größer geworden. Das heißt, sie haben eine größere Masse, die Hälfte etwa hat nur 1 bis 2 Milliarden. Das ist also quasi unter Milliardären ist das jetzt halt auch nicht mehr so viel. Ne? Und dann aber oben in der Spitze konzentriert sich es immer mehr. Das heißt, immer weniger Leute haben immer mehr Geld. Das hat sehr viel stärker zugenommen und das hat mit dem Bevölkerungswachstum gar nichts zu tun. Also es ist keine Funktion. Also ich glaube, der Zuhörer wollte sagen, ist es nicht normal, wenn wir mehr Menschen haben, dann haben wir auch mehr Milliardäre. Nein, da kann ich ganz klar sagen, das hat keinen Einfluss darauf. Genau.
Am Ende der Sendung, wir kommen so langsam dorthin, noch die Frage von Dietrich Strohmeier, wie stark nehmen die Reichen Einfluss auf die Politik? Das kann man jetzt, glaube ich, nicht in allen Fällen beantworten, aber durchaus verbinden finde ich mit dem Punkt, dass die Reichen, die Milliardäre, die vor allen Dingen ganz viel zusammenkaufen, natürlich schon eigentlich über Dinge verfügen, die uns alle was angehen. Beispiel die Bienen, die in den USA privates Eigentum sind. Alles, was Bienen produzieren, damit natürlich auch in Händen von wenigen. Oder in Schottland, wo Land zusammengekauft wird und das Ganze dann natürlich der Willkür der Reichen auch ausgesetzt ist. Also diesen Zusammenhang gibt's immer häufiger, oder?
Ich meine, das war natürlich früher auch schon so, aber ich glaube, was so interessant war für mich zumindest, gerade auch, Sie haben das Bienenbeispiel angesprochen, das sind so Erkenntnisse, dass die Dinge nicht so sind, wie man sie wahrnimmt. Ne? Also ich dachte immer so, die Bienen, die summen da so rum und die machen so ihr Ding. Ich wusste nicht, dass Bienen letztendlich eher so wie Rinderherden oder so sind, ja. Und Bienen werden hier kommerziell genutzt und eben auch eingesetzt eben für die, zum Beispiel für Mandeln, Obstplantagen. Mhm. Also so diese Bienen sind praktisch, diese Bienenvölker, die kann man mieten und die werden vermietet und angeboten und die sind praktisch das ganze Jahr über unterwegs. Und die Resniks, das ist ein Ehepaar, die gehören zu den größten Grundbesitzern hier in den USA, was ja schon was heißen will. Und die gehören auch zu den größten Anbietern von Mandeln zum Beispiel und anderen Obstsorten. Und die haben irgendwann angefangen, sich Bienenvölker zuzulegen. Und die haben, soweit ich das weiß, zwischen 70.000 und 80.000 Bienenvölker.
Das heißt zusammengefasst, im Endeffekt liegt das alles in einer Hand.
Ja, genau, ja. Die haben das praktisch kommerzialisiert und konzentriert.
Und davon ist ja auch abhängig, wie dann die Ernte wird, ne?
Ja, also ohne Bienen haben sie halt eben als Obstplantagenbesitzer haben sie keine Chance. Ja, also sie brauchen diese Bienen, die dann eben auch rechtzeitig da sind und zur Verfügung stehen, wenn die Bäume eben blühen. Sonst also die brauchen sie dann nicht mehr, wenn es dann Monate später ist. Das heißt, sie sind da total drauf angewiesen. Ich denke halt, solche Zusammenhänge, wo wir so abhängig sind, machen natürlich auch klar, das vielfach steckt, wie ich vorher schon gesagt habe, es stecken Patente dahinter, es stecken Monopole dahinter. Und wenn wir das jetzt irgendwie, die Frage war ja nach dem Einfluss auf die Politik. Das kann sich ja jeder vorstellen. Im Kleinen ist es ja auch so, dass wenn Sie jetzt so sagen, Sie leben in einem kleinen Ort, ja, und Sie haben einen großen Bauunternehmer am Ort, dann
Sie müssten zum Ende dann kommen, Frau Buchter.
Genau, also dann nehme ich an, dass es niemanden verwundert, wenn der Bauunternehmer mit irgendwas nicht einverstanden ist, was im Gemeinderat irgendwie läuft, dass er dann zum Telefonhörer greift und einfach dort mal anruft, beziehungsweise er selber sitzt im Gemeinderat. Mhm. Also,
und da ist es eben auf einer Skala, die natürlich weltumspannt dann sogar sein könnte. Also, das große globale Abkassieren war heute Thema mit Heike Buchter. Wer wird Milliardär? So heißt ihr Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich, auch dass Sie noch wach geblieben sind und wünsche jetzt erstmal gute Nacht nach New York und alles Gute.
Danke und einen schönen Sonntag, Adventssonntag ins Saarland.
Ihnen auch vielen Dank dafür. Geben wir gerne weiter. Wir geben auch gerne weiter jeweils ein Exemplar des Buches an Friedrich Welter aus Neunkirchen, Wolfgang Nitzel aus Ottweiler und Gerd Nowacki aus Eppelborn. Viel Spaß damit. Und natürlich finden Sie diese Sendung auch im Laufe des Tages nochmal als Podcast in der ARD Audiothek oder auf sr2.de unter Fragen an den Autor. Nächste Woche. Dann am 4. Advent, am 24. Jakob Schwertfeger mit Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Jakob Schwertfeger ist Kunsthistoriker, Stand-up-Comedian und wird dann mit Ihnen und mir zusammen eine Reise durch die Geschichte der Kunst machen und uns klar machen, dass Kunst unser Leben besser macht und dass wir auch zum Beispiel öfter mal ins Museum gehen sollten. Vor allem wird das dann auch dringend nötig, bevor alle Milliardäre die wichtigsten Werke weggekauft haben. Damit schließt sich der Kreis für heute. Nächste Woche Jakob Schwertfeger zu Gast bei Fragen an den Autor. Sonntag wie immer 9.04 Uhr live hier auf SR2 Kulturradio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ruhigen, erholsamen und friedlichen dritten Advent. Es verabschiedet sich Jochen Marmitt.